Herzlich willkommen zur 6. Vorstandssitzung, dem Podcast der Bielefelder Philharmoniker zum 125-jährigen Jubiläum. Wir sind Katrin Adelmann, Konzertmeisterin, und Manuel Viehmann, Solotrompeter und gleichzeitig Teil des Orchestervorstandes.
In unserem Podcast möchten wir Ihnen einige Musikerinnen und Musiker der Bielefelder Philharmoniker vorstellen. Wir unterhalten uns über unseren Orchesteralltag, über Persönliches und alles, was Sie schon mal über uns wissen wollten.
Unsere heutigen Gäste sind unsere liebsten GMDs, die wir jemals hatten. Wow. Das können Katrin und ich wirklich sagen, weil wir haben jetzt den Vorgänger wirklich nicht mehr erlebt. Von daher ist es okay. Sie prägen die Bielefelder Philharmoniker seit 1998. Und wir dachten uns, wir wollten die gerne mal einladen und zu hören, was da so alles passiert ist.
Genau, es sind Peter Kuhn, GMD von 1998 bis 2010.
Hallo.
Alexander Kalajdzic, GMD von 2010 bis 2025. Und Robin Davis, der Jungspund, GMD seit letztem Jahr, 2025. Ja, herzlich willkommen an Sie im Publikum und auch an unsere geschätzten Generalmusikdirektoren. Wir wollten anfangen mit einer Frage, die wir immer wieder gestellt kriegen, auch wir, aber Sie wahrscheinlich auch. Was macht eigentlich ein Dirigent? Und braucht man den überhaupt? Und wenn ja, warum? Wozu?
Und wie viele, ne?
Und wie viele, ja. Also
auf keinen Fall drei.
Drei gleichzeitig wird schwierig, aber genau. Also, wer möchte anfangen?
Sie schaut mich an, er stört. Oder wenn er nicht stört, dann ist etwas richtig gelaufen und so. Ne? Aber ich habe eigentlich... Die Frage wird noch nie beantwortet bekommen, wirklich. Weil es gibt Sachen, die dann, wo man denkt, was macht die Kollegin oder der Kollege? Und sie sehen jemanden oder eine Person, die eigentlich ziemlich hilflos vor dem Orchester steht. Aber dadurch entsteht eine Dynamik und eine Kraft des Zusammenspiels, wo man sich denkt, eigentlich der Komponist würde sich nicht Besseres wünschen. Aber das wäre jetzt zu ernsthaft für die Occasion, die Antwort,
oder?
Nein,
nein, nein. Alles darf ich? Schon auch ernsthafte Antworten. Wir interessieren uns ja für Sie. Also das ist durchaus gewollt. Also das war die Antwort, die sagt, es braucht den eigentlich nicht. Oder ist es besser, wenn man es nicht kann?
Sozusagen? Doch, es gibt sehr viele Dinge, die ein Orchester nicht alleine macht. Ne? Es gibt sehr viele Dinge, wo das Orchester dem Dirigenten die Haut rettet. Das gibt auch immer wieder mal Situationen. Das sollte, war das jetzt gut? Geben und nehmen, genau so ist das. Aber
gibt es da andere Antworten, Peter?
Also mir fällt immer ein, dass nach der russischen Revolution natürlich die Dirigenten auch nicht gern gelitten waren. Und dann hat man Orchester ohne Dirigenten gehabt. Man braucht Unmengen mehr Proben. Und jedes Pizzicato soll sich angehört haben wie ein Arpeggio einer Riesenharfe. Also es ist so ein bisschen auch die Koordination natürlich, aber auch die Koordination des Geistigen, was in der Partitur steht. Man kann darüber diskutieren, aber dazu hat man oft die Probenzeit nicht. Und mir fällt ganz oft ein, was Abbado gesagt hat, als man ihn gefragt hat, was er so denkt, wenn er zum Dirigentenpult geht. Und er hat gesagt, wie kann ich helfen? Und das ist gar nicht schlecht. Also wie kann man helfen, etwas zur Geburt zu bringen, zur klanglichen Geburt, oder auch einem, der weit, weit weg steht, dass er im symphonischen Gesamt trotzdem seinen Platz haben kann. Weil der Schall ist langsamer als das Licht. Das heißt, jeder Orchestermusiker muss eine andere Reaktionszeit intuitiv irgendwie einplanen. Und wenn man sich manchmal hinter das Orchester stellt, denkt man, meine Güte, ist das weit weg. Und es muss alles nach vorne transportieren. Also eine Bündelung verschiedener Aspekte, der geistigen Bündelung, der klanglichen. Und eben wie kann man helfen, damit das Ganze ins Publikum kommt?
Ja, Kunst ist nicht demokratisch. Ne? Also das ist immer kein demokratischer Prozess, sondern oder wird auch nicht besser, wenn viele natürlich Köche da im Topf rumrühren.
Ja, genau.
Andere Ideen?
Ich erinnere mich an eine Probe mit einem anderen Orchester. Und ich war rechtzeitig bei der Probe, aber alle anderen Kollegen waren ein bisschen früher da. Und die haben sich schon, die wollten eine Stelle klären. Und die hatten einfach ohne mich angefangen. Und ich bin rangekommen. Das klang fantastisch. Und da habe ich mich schon sehr, sehr überflüssig gefühlt. Aber ich glaube generell, ich sehe uns eher als, also wie beim Fußballmannschaft, so ein Trainer. Natürlich kann die Mannschaft ohne uns klarkommen. Aber wir versuchen zu helfen, die Konzentration zu bündeln und hoffentlich zu inspirieren und zu animieren, zu motivieren.
Mhm. Ja,
Klingt gut. Klingt gut.
Ja, ja. Die weitere Frage wäre eigentlich, wie wird man überhaupt Dirigent? Also das ist ja so, dass wie stellt man sich das vor? Andere fangen ja an zu singen mit der Duschbrause als Kind oder springen mit dem Kochlöffel irgendwie auf der Matratze rum und singen zu Britney Spears. Macht man das, also ist das dann auch so, dass man irgendwann so einen Stock findet und denkt so, oh, das ist ja...
Das ist ja cool, so in die Richtung geht's, genau.
Das klingt ja nett.
Das klingt ja
nett. Das ist ja, also natürlich überspitzt, aber man hat ja wahrscheinlich mit einem Instrument angefangen oder sonst was vielleicht und ist dann irgendwann zum Dirigieren gekommen, aber das würde mich jetzt mal interessieren, wie das so bei jedem von Ihnen, von euch war eigentlich. Wir können ja mal hier anfangen.
Ja, sehr gerne. Also meine erste Dirigiererfahrung waren an der Universität. Da habe ich so einen kleinen Kammerchor, einen Kapellenchor geleitet. Und ich erinnere mich ganz deutlich an den ersten Moment. Ich kannte mich überhaupt nicht aus. Ich hatte Dirigieren noch nie vorher gemacht. Und einfach der Moment, wo man die Hände hebt und dann ein Klang entsteht, das war wirklich schon ein zauberhafter Moment. Und ich habe diese 3 Jahre mit dem Kammerchor sehr genossen, aber es war auch unglaublich stressig. Und ich habe mir dann danach gesagt, ich mache das nie wieder, ich möchte nie wieder was dirigieren. Und dann habe ich tatsächlich erstmal, bin ich Richtung Klavier gegangen. Dann hatte ich meine erste Stelle in Dortmund als Korrepetitor, also Opernpianist da. Und das war tatsächlich nicht so meins. Das ist... Man muss genau der richtige Typ für diesen Job sein. Es kann ein super schöner Beruf sein, aber es ist schon sehr hardcore. Es ist wirklich 8 Stunden Klavierspielen pro Tag.
Du hast es auch in Dortmund gemacht. Mhm.
Ja. Auch in Dortmund? Ja.
Ach, auch 8 Stunden am Tag.
Ja. Ist schon heftig, ne? Ja. Und das hat mich leicht wahnsinnig gemacht. Und ich habe gedacht, ich muss hier irgendwie was ändern. Und zufällig gab es dann einen dritten Kapellmeisterstelle da in Dortmund. Und dann hat mich der Posaunist aus dem Orchester angerufen, sag mal, Robin, wäre das nicht was für dich? Und dann habe ich dem GND da vordirigiert, er hat mich im Prinzip ausgelacht, weil ich nichts konnte. Und das wurde also nichts, aber ich habe dann angefangen, Privatunterricht beim ersten Kapellmeister Eckhard Witschig zu nehmen und mich dann aber auf andere Stellen beworben und langsam quasi die Leiter hochgeklettert.
Okay.
Bis ich irgendwann am Gipfel hier in Bielefeld angekommen
bin. Also
am
Gipfel. Es war eigentlich Notwehr. Also
kann man sagen.
Ja. Dirigent zu werden, weil Klavierspielen 8 Stunden am Tag einfach zu anstrengend.
Aber es gab praktisch noch, die Zwischenstation auf jeden Fall war noch Oldenburg,
oder? Richtig, genau.
Genau, und dann waren Sie ja GMD in Pforzheim.
Dazwischen kamen Lüneburg und Salzburg.
Ach, auch noch, okay.
Richtig,
das wusste nicht mal ich. Ja. Ah ja, okay, gut. Und Ihre Instrumente, das hatte ich aber schon mal kurz gefragt, also Sie haben Klavier, aber Sie haben noch andere Sachen vorher gespielt auch?
Ganz schlecht, ja.
Ganz schlecht. Weil das habe ich jetzt mal vorbereitet.
Oh nein.
Das wäre es noch.
Aber welche waren das?
Also hauptsächlich Orgel, das habe ich tatsächlich viel auch an der Uni, ich war, heißt das Organ Scholar da, also in Cambridge gibt es nicht nur eine große Uni, sondern es ist quasi aufgeteilt in verschiedene Colleges, heißen die, und jedes College hat so eine kleine Kirche oder Kapelle und dazu gehört ein Orgelscholar, der die ganzen Gottesdienste begleitet und so. Das habe ich dort gemacht. Und ich habe dann auch ganz schlecht Geige gespielt, da auch in der Uni-Orchester.
Gibt es da noch Videos?
Zum Glück nicht.
Nee. Ich weiß, Videos.
Ja.
Ja. Okay, ja, schön.
Ja, ich habe mit Klavier angefangen. Viel zu spät, als dass man daraus irgendwie was beruflich hätte machen können. Habe aber gemerkt, dass die Literatur, die mich am meisten interessiert, nicht auf dem Klavier stattfindet, sondern in der Oper oder im symphonischen Bereich. Und wollte dann Dirigieren studieren, ohne genau zu wissen, was das heißt. Habe es dann auch studiert, auch ohne zu wissen, was es heißt. Und habe es bis heute eigentlich nicht so richtig verstanden. Und danach war ich auch in Dortmund, 5 Jahre Korrepetitor. Das ist die sogenannte oder auch Ochsentour. Man korrepetiert Opern, man darf mal eine kleine Kammeroper einstudieren und so weiter. Am Schluss habe ich dann mehr Vorstellungen gehabt als der erste Kapellmeister tatsächlich und habe dann gemerkt, dass das ist mein Ding irgendwie. Und dann ging es über Station. Ich war zuerst danach in Luzern erster Kapellmeister Und dann mit 34 kam der Ruf nach Bielefeld und ich war ziemlich nervös, weil mit 34 so groß ist das Repertoire natürlich nicht.
Um da kurz einzuhaken, er dachte übrigens, dass Sie der jüngste GMD sind überhaupt, weil er dachte, Sie wären viel jünger.
Nein.
Also nur als Kompliment wollte ich das mal weitergeben. Dankeschön.
Ja, ja. Ja. Und ja, so kam das eben. Ne? Und ich habe nur gedacht, wenn man das Studium verlässt, weiß man nicht wirklich, was der Beruf erfordert, was er mit sich bringt und diese ganzen Dinge. Das habe ich dann in Dortmund schon auch lernen können, natürlich. Die Behandlung mit Sängern und wie das Opern, wie der Opernbetrieb läuft und laufen kann und laufen sollte. Aber das ist doch ein ständiges Lernen, kann man sagen.
Wie darf man sich denn so ein Dirigierstudium vorstellen? Also was übt man da als Geigerin im Studium?
Ja, also man hat auch neben
Geige spielen,
ja, aber natürlich. Man hat eine riesige Anzahl von Fächern, Chorleitung und Musikwissenschaft und ein Orchesterinstrument. Ich habe Klarinette studiert, 4 Semester lang.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Hoffentlich nicht. Ich kann nur sagen, bei meiner Abschlussprüfung hat man das Gelächter der Professoren durch 2 dicke Türen gehört. Das macht man halt so pro forma. Und, aber hat auch Dirigieren mit 2 Klavieren, das ist höchst praxisfern.
Das heißt, man geht zu seinem Professor und hat dann Beethoven 1. Sinfonie vorbereitet und dann sitzt der am Klavier und man dirigiert ihn?
Ja, oder die Kollegen, die Kommilitonen, und dann dirigiert man und dann Klavier zusammenzubringen ist nicht so einfach, aber es hat mit Orchester eigentlich nichts zu tun. Und dann, also 2 Klaviere zusammenzubringen und dann hier und da davon mal vor das Hochschulorchester. Hannover, da habe ich studiert, hatte den Vorteil, dass es jedes Jahr eine Opernaufführung macht von der Hochschule aus. Und da habe ich mit einstudiert, mit korrepetiert und dann auch Vorstellungen dirigieren können. Das war natürlich schon sehr
hilfreich. Das heißt, jeder Dirigierstudent darf einen halben Akt dirigieren? Oder teilt man sich dann die Vorstellung?
Staffelstab.
Ja, nee, es ist tatsächlich, war immer eine ganze Vorstellung tatsächlich. Ja.
Ja. Ja. Und Sie also wollten schon als Kind Dirigent werden?
Ja, unbedingt. Nee, was ich jetzt merke, unser gemeinsamer Nenner ist Dortmund. Ne? Ja. Solange die beiden Herrschaften sich mit der Kunst beschäftigen, ich bin eher bei der Südtribüne angekommen.
Ach so, ja, stimmt, deswegen.
Ja, aber du weißt ja, ne? Siehst du? Ich hatte eine sehr liebevolle und sehr unnachgiebige Mutter. Und sie hat mit mir Klavier geübt. Ne? Wegen Kindheit und so. Ne? Und sie hat viel Klavier mit mir geübt. Und das ist eigentlich besser gegangen, als ich das verstanden habe. Und jeder, der ernsthaft ein Instrument gespielt hat, weiß, dass es irgendwo in der Entwicklung, im Körper, bei den Muskeln und so weiter, eine Zeit gibt. Und bei Klavier ist es ganz extrem, wo man sich mit bestimmten Dingen beschäftigen muss. Das heißt, als ich 12 war, ging es wirklich gut, auch nachweislich wettbewerbsmäßig und so weiter. Und anstatt dann wirklich Sachen, die für bestimmte Muskeln hier, ob das Prokofjew-Toccata ist, ob das eher Liszt-Etüden sind und so weiter, habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt. Und dann wollte meine Lehrerin sogar, dass ich irgendwie zur Zentralschule nach Moskau gehe. Wenn Sie nicht gemerkt haben, das war noch ein etwas anderes System, wo ich groß geworden bin, wo man die Kinder beim Musik spielen und so weiter, nicht ganz so sanft gepackt hat wie heute. Das war eine etwas andere Situation. Und Mama hat gesagt, jetzt, ich bin dann nicht zur Zentralschule nach Moskau. Ich habe auch weniger Klavier geübt, weil ich ganz andere Dinge hatte. Ich habe Basketball gespielt und so. Ne? Nur, als ich dann wieder zur Musik fand mit 15 und 16, wo ich sagte, warum habe ich das eigentlich gemacht, waren bestimmte Dinge nicht mehr da. Und ich sagte, ich kann jetzt nicht anständig ein Instrument spielen. Doch, irgendwie hat gereicht auch für alles, aber nicht wirklich für eine Solokarriere. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich etwas, wo ich den anderen erzählen kann, was sie machen. Ne? Und es hat sich so ergeben und jetzt im Nachhinein, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war zu jung. Das ist also mit 18 Dirigieren zu studieren, wo du selbst als Mensch noch nicht so, so geformt bist und reif bist, ne? Und es hat lange Zeit gedauert, bis ich mich beim Orchester wirklich durchsetzen konnte, weil es waren auch jeder Mensch hat seine Zeit und seine Entwicklung. Ne? Und wenn du so einen Jungspund mit Jimi Hendrix Frisur vor dir hast und der erzählt irgendetwas, egal was er erzählt, den nehmen erstmal die Musiker nicht oder Musikerinnen nicht ernst. Ne? Und hat sich dann langsam entwickelt. Aber Studium hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viele große Leute gesehen. Und Wien ist eine Stadt, wo man viel mitnehmen kann.
Und wir haben eine Bratsche vorbereitet, oder?
Auf jeden Fall. Nee, aber wissen Sie, was schlimm ist? Mein Professor Professor Ochsenhofer, er fängt jetzt an zu dirigieren. Ich weiß nicht, warum. Das ist doch so gut, was er da macht. Ne? Im Übrigen, das waren auch Zeiten, er hat mir gesagt, sein erster Dienst in Wiener Philharmoniker war erstes Pult Siegfried ohne Probe. Das war super. Und er sagt, ich habe es überlebt. Wie, weiß ich nicht. Aber das, es gibt Dinge, die passieren. Also in Bielefeld passieren solche Dinge doch ein bisschen weniger, glaube ich. Das ist. Wobei, man weiß ja nie. Ne?
Aber trotzdem übt man schon so auch vom Spiegel, wie das aussieht.
Also ich aber meine, natürlich, Aufnahmeprüfung. Wir waren im Erdgeschoss und das war ein ganz großes Fenster. Und ich habe Meistersinger-Vorspiel dirigiert. Und das haben Jungs aus der Nachbarschaft haben mich durch das Fenster gesehen und sie haben sich totgelacht. Und mir war das so peinlich. Ja, das ist so furchtbar. Das ist Musik überhaupt. Ne? Spitzname Ludwig bei mir, als es hier losging und so weiter. Und dann später das hier. Und sag mal, hatte sie alle oder so. Ne? Weil du stehst da und dirigierst ohne Schallplatte damals. Das war das einzig Gute, das war wirklich ohne Schallplatte, so einfach nur mit der Partitur. Was ich da geschlagen habe, weiß ich nicht. Aber es ist ja, aber das ist nicht das Problem beim Dirigieren.
Ihr habt es auch vom Spiegel geübt? Nee, vom Spiegel nicht. Weil ich glaube, dass man dann erst nach der Optik sich richtet und man spürt die Bewegung, sieht was und addiert es zusammen. Es ist ja wichtig, dass es punktgenau ankommt.
Also, hast du das Gefühl, wir sind per Du, wir kennen uns schon vom Jugendorchester, nur um das kurz zu erläutern, warum ich jetzt ihn duze. Lange Geschichte, ich musste während des Konzerts aufs Klo. Ich dachte, er hätte es vergessen.
Muss ein Superkonzert gewesen sein, ne?
Achte Bruckner, zwei Stunden
gebraucht. Achte Bruckner, da muss man aufs Klo unbedingt, ja.
Ich hatte vorher, es gab so Pizza mit einem halben Liter Cola als Menü und das war, naja, egal. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ob man vom Spiegel übt oder nicht?
Ja, genau, ja, da hast du ja gesagt, nein.
Nee. Aber mit Aufnahme oder wie macht man das denn?
Nein, also man hört sich viele Aufnahmen an natürlich. Aber als ich in Dortmund Hoffmanns Erzählung nachdirigieren durfte, unangenehmes Stück, schweres Stück, saß ich natürlich Abende da und habe das trocken für mich dirigiert und habe überlegt, wie geht der Übergang, und das haben wir im Studium wirklich studiert, wo winkt man was ab, also ganz technisch und langsam sich die Bewegungsabläufe. Eine Choreografie klingt blöd, aber ich muss den einen Sänger abwinken, einen Auftakt für die Blechbläser geben oder so. Das muss man alles irgendwie mal, man übt das schon irgendwann. Irgendwann nicht mehr, dann liest man eher die Partitur und stellt sich das vor.
Alle anderen kriegen die Einsätze so, es ist nur die Blechbläser kriegen.
Und die Sänger, genau.
Ja, die Blechbläser.
Die Sänger brauchen die Einsätze.
Da sind wir eigentlich schon fast da. Das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Bei mir geht es immer so, oder mir ging es vor allem ganz am Anfang, war es ganz extrem so. Wir haben sechste Maler, war so meine erste Malersinfonie. Und dann hat jemand gefragt, kannst du das spielen? Habe ich mir das angehört und habe das im Prinzip genauso wiedergegeben, wie es auf der Platte war. Also versucht, genauso wiederzugeben. Wie findet man eine eigene Interpretation? Ne? Also Sie haben ja alle irgendwie eine Vorstellung, okay, ich will das so und so machen. Oder auch mal hier, er hat auch mal zwei Takte einfach schneller dirigiert als alle anderen. Da habe ich gefragt, warum ist das so? Hat er gesagt, die Takte mag ich nicht. Siebte Maler, glaube ich, war es oder sowas.
Ich weiß nicht, ob ja, das
doch,
so
das stimmt. Auf jeden Fall, nein, aber wie findet man eine eigene Interpretation? Hört man sich dann sehr viele Sachen an oder hört man was und sagt sofort, ach, das finde ich jetzt irgendwie zu schnell oder sowas. Gibt es da irgendwie, hat man da irgendwie so ein... Wir können noch mal hier anfangen.
Ja, gerne. Also ich höre viele Aufnahmen. Ich versuche, das immer so spät wie möglich zu machen, weil ansonsten ist wirklich die Gefahr, dass man einfach eine andere Aufnahme kopiert und genau das Gleiche
okay.
macht.
Also beruhigend, dass es Ihnen auch so geht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn ich wirklich keine Zeit habe, wenn es wirklich dann bis morgen fertig sein muss, dann mache ich das schnell mit der Aufnahme, dann geht es am schnellsten in den Kopf rein. Ja. Aber ich merke da auch, dass man vergisst es dann sehr schnell wieder. Also ich versuche mich wirklich immer nur mit den Partituren eigentlich zu beschäftigen, solange es geht. Und dann, wenn ich quasi schon meine eigenen Ideen gesammelt habe, dann höre ich mir ganz viele Aufnahmen an oder schaue YouTube-Videos an auch. Da kriegt man so ganz viele schöne Impulse. Und dann, also ich zumindest, ich sammle quasi, oh, die Takte mag ich von dem Dirigenten und von dem Orchester die Takte. Und man so bastelt zusammen seine eigene Fassung. Ja, so mache ich es auf jeden Fall.
Also bei Figaro war es so ein Beispiel, das habe ich in Dortmund korrepetiert, nein, schon in der Hochschule, das war eine Hochschulproduktion gewesen, dann in Dortmund und zwar wochenlang und dann, wenn Einspringer waren, nochmal eine Susanna braucht zwei Tage zum Einweisen, das heißt man spielt und spielt und spielt und habe es dann auch nachdirigiert und also ich weiß, wie das Stück geht, wie man so landläufig sagt und dann kam eben die Situation, dass wir hier das Haus eröffnet haben, das Neue, kernsanierte. Und dann habe ich mir die Partitur, eine neue Partitur zugelegt und nochmal neu gelesen. Was steht da? Was heißt Andante? Was heißt Alla Breve? Und diese ganzen Dinge. Also das ganze Wissen erstmal beiseite gelegt. Und was steht denn da drin? Natürlich kann man das nicht komplett ignorieren, was man im Gehör hat oder sowas. Aber gewisse Dinge, gewisse Tempi, die sich einfach eingeschlichen haben oder das macht man so, die muss man immer wieder in Frage stellen. Und ich finde, natürlich kommt es auch dann auf an, welches Orchester man hat. Spielt man vielleicht mit dem Freiburger Barockorchestern, da muss man einen ganz anderen Zugriff haben. Was sind die Sänger? Welche Tempi haben die Sänger? Welche kommen ihnen zugute und sowas? Insofern, das wandelt sich immer. Bei Bruckner 8, weil du es erwähnt hast, da habe ich vor Jahren mal gedacht, ah ja, das kommt in der nächsten Spielzeit, ich schaue noch mal kurz durch die Partitur und gemerkt, dass ich 3, 4, 5 Fragen hatte. Und dann habe ich gedacht, wenn ich da so viele Fragen habe, dann muss ich das noch mal neu lesen. Dann bin ich eine neue Partitur zugelegt und habe es komplett noch mal neu studiert. Vielleicht im Ergebnis nicht wesentlich anders, aber jedenfalls anders motiviert. Und wenn man liest und... Bei Opern geht mir so, dass ich mir schon Aufnahmen anhöre, um zu registrieren, wo ist ein Orchester eventuell zu laut, wo muss man irgendwas retuschieren, wo muss man darauf achten.
Schreibst du auch gleich vorher schon rein, bevor wir es überhaupt gespielt haben?
Na, manche Dinge weiß man ja dann aus der Erfahrung. Insofern, ja, das ist ein ständiger Wandel. Wie gesagt, auch mit Sängern ist es dann immer unterschiedlich, welche Sängerin, welcher Sänger eine Partie singt und danach richtet sich das auch.
Wie ist es bei Ihnen? Hat sich das verändert im Laufe der Jahrzehnte, kann man ja schon fast sagen?
Ja.
Also die Herangehensweise an Stücke, ist das was sich im Laufe eines Lebens verändert? Oder ist das
aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es gibt dann, weil Noten lesen und sich mit, wir reden jetzt über verschiedene Möglichkeiten, also bei den Standardwerken, wenn ich jetzt zurückdenke an unseren Beethoven-Zyklus, wir haben von Anfang an gesagt, wir spielen die Bögen, die Beethoven komponiert hat. Und das hat natürlich Konsequenzen, weil dann hast du bei der 9., glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob wir da im langsamen Satz irgendwas ein bisschen verändert haben, aber das hat natürlich dann Konsequenzen auf das Tempo, auf die Besetzung und so weiter und so fort. Aber was ich sehr spannend finde, man muss... Also im Konzert ist es sowieso eine etwas andere Geschichte. Ne? Wenn Sie hier Bruckner machen, 8. Symphonie, und Sie haben nur 12 erste Violinen, man kauft dann natürlich mehr Aushilfen ein, aber gehen wir Sie davon aus, Sie haben nur 12 erste Violinen und 4 Kontrabässe. Ötkale ist ein genialer Ort, akustisch gesehen, aber es hat natürlich auch Konsequenzen, auch auf die Tempo-Auffassung, als wenn Sie das in Berlin in der Philharmonie mit 16 Ersten und mit 8 Kontrabässen spielen. Und was ich aber, apropos Interpretation, was ich unwahrscheinlich spannend finde, und da sind Dinge, die wir auch hier erlebt haben, auch mit der Dame, die jetzt hier rechts von mir sitzt und so. In Mannheim haben wir das oft erlebt, in München auch. Sie haben einen sehr gut aufgelegten Partner oder Partnerin am Konzert, Meisterpult und so weiter. Und es entwickeln sich dann Sachen. Dann bietet er sie irgendwie ein Solo an und sagt, das ist ja geil, dann mache ich das einfach langsamer. Und wenn man in so einen Dialog wirklich eintritt, dann entsteht, ich werde diesen einen Figaro mit dieser einen Dame aus Hannover, die Susanna gesungen hat. Das war für mich irgendwo, ich habe sie vorher gesehen und wir haben uns alle zu dritt irgendwie verstanden und das war dann wieder die Aufgabe des Dirigenten, nicht irgendwas machen, sondern einfach nur kommunizieren. Und das ist natürlich in der Oper ist das öfter der Fall, weil im Konzert passiert es zwar einmal, das werde ich nie vergessen, die Philharmonie aus meiner Geburtsstadt in Zagreb. Ein junger Mensch hat Mendelssohn Violinkonzert gespielt und ich habe erste Beethoven gemacht. Und das war auswärts in einer ganz großen Kathedrale, ich glaube halber 20 Sekunden oder sowas, ne? Und alle dachten so, weil ich kenne sehr viele Leute vom Orchester, der macht es jetzt mal ganz gemütlich, dass wir uns alle gut hören und so weiter. Ich habe bei dieser ersten Beethoven ein derartiges Tempo aufgelegt. Und dann im ersten Satz merkst du dann plötzlich, was machen wir hier und so, ne? wie Musiker nach vorne gegangen sind und so weiter. Ne? Und das war spannend. Also ob das gut war, weiß ich nicht. Spannend war es. Ne? Und das ist dann, ich meine, das ist auch geht unter Rubrik Interpretation. Aber ich glaube, Notenlesen ist als Basic eigentlich ganz vom Vorteil.
Ist es, sehen Sie das genauso oder wie ist es für Sie? Er hat das jetzt eigentlich gerade beantwortet. Das war eine unserer nächsten Fragen. Wie viel von der Interpretation überlässt man denn dann den Musikern auch? Also Sie haben immer nur bei allen Soli, die ich zu spielen hatte, kam von Ihnen immer nur
sowas. Also eigentlich sehr angenehm. Und es kam auch nie eine Anweisung im Sinne von, ich hätte das gerne ein bisschen schneller oder lauter, langsamer.
Schneller nicht, aber lauter, ja, schneller, das muss man schon zeigen.
Aber es ist ja, aber kam eigentlich, das, also ich hatte immer die maximale Freiheit, oder zumindest hatte ich das Gefühl, ich habe die maximale Freiheit. Wir haben leider nie miteinander musiziert.
Da durfte nur Hartmut Weltmann freispielen. Das weiß ich noch ganz, ganz genau. Stimmt.
Was?
Hartmut war der Einzige.
Jetzt kommt's, ne?
Der spielt halt immer so, wie ich will. War die Antwort.
Ja, ja, also nein, ich nachdem, wenn ich die Noten sehe, die von dir noch da sind, eingerichtet, dann war das alles ziemlich genau fixiert, wie es zu sein hat.
Ja, aber also nicht bei den Soli zum Beispiel.
Nicht bei den Soli?
Bei den Soli nicht, weil das ist in der Hand dessen oder derjenigen, die spielt, und bei den Sängern eigentlich auch nicht. Wir haben uns, natürlich haben wir zusammen geprobt, aber ich habe nie im Detail, weil das bei der Oper entsteht vieles auch durch die Szene. Bei Ensemble muss man natürlich abtönen und sowas, aber ich habe in gewissen Tutti-Sätzen in der Oper ist es so, dass, was weiß ich, alle Holzbläser und alle Blechbläser fortissimo spielen. Und man weiß, der Sänger oder die Sängerin kommt nicht drüber. Und dann muss man halt, und es spart unendlich viel Zeit, das vorher einzutragen. Und dann, wenn man schon mal dabei ist beim Eintragen, dann ist man doch schon am Schreibtisch und kann doch hier und bis hin zu Paukentönen, die, also bei Verdi werden, man konnte damals die Pauken nicht verstimmen. Und dann passen die Töne manchmal überhaupt nicht zu. Und
das ist gar
nicht,
ja. Nabucco, das ist ein Paukenkonzert.
Wenn man ja, das, ja, das, hat, ist, ne? Das ist Wahnsinn. Und dann bei vielen Paukern ist es so, sie machen sich dann die Mühe, hören sich eine Aufnahme an und stimmen dann die Töne um. Ich habe das quasi frei Haus geliefert, stand schon alles drin. Was für ein Pauker natürlich ein Riesenstress, immer die Töne umzustimmen. Aber es passt dann besser. Und bei einem Orchester, du hast es angesprochen, dass einfach dann im Graben zu wenig Bassinstrumente hat, kann die Pauke manchmal den Bass dann unterstützen. Also klanglich hat das einen Vorteil. Sieht natürlich monströs aus in den Stimmen, dann steht dann viel drin. Ne?
Wir verwenden übrigens sehr oft die Peter Kuhn-Fassung für Stücke. Ja. Ja. Die liegen alle im Archiv und das ist super, spart mir unheimlich viel Arbeit, weil alles schon drin steht.
Vor allem, weil man es nicht wegradieren kann.
Es wird so ein ganz fiesen Bleistift.
Manchmal kam dann von ihm SMS, wo es heißt, ist das Kuhn oder kann das weg?
Ja, man weiß es ja nicht.
Ja, das ist gut, ja.
Wie ist es für Sie?
Mit der Freiheit, also das ist eigentlich meine Lieblingsart zu musizieren, wenn man gegenseitig sich ganz viel Freiheit gibt. Es muss nur ins Gesamtkonzept passen. Es bringt nichts, wenn ich quasi eine Mozart-Symphonie sehr barockmäßig spielen möchte und dann gebe ich für ein Solo ganz viel Freiheit und es kommt dann ein romantischer Ecke plötzlich zustande. Das ist natürlich nicht so günstig. Und bei manchen, vor allem Sängern, ich muss hier aufpassen, was ich sage, manche Sänger verstehen das sehr gut, quasi sich Freiheiten zu nehmen und trotzdem klar zu führen. Und bei manchen ist das nicht so, man gibt den Freiheiten dann schaffen Sie es vielleicht nicht, das ganze Orchester mit sich zu reißen.
Also nicht
man
nur in Bielefeld, ne? Aus der Nummer rauszukommen.
Richtig,
weil
ganz genau.
Wir haben hier unsere Spezialisten, hier, das ist alles gut, ne? Wissen wir alle. Ne?
Ja. Genau, also man muss genau wissen, bei welchen Kollegen das funktioniert und bei welchen nicht.
Muss ich gut kennen.
Genau. Toll sind manchmal die Momente, wo man gar nichts beeinflussen kann. Also mir fallen zwei Dinge ein. Eine Haydn-Symphonie, vielleicht das zweite, dritte Mal und man merkt, es läuft und man muss gar nichts machen. Das macht am meisten Spaß.
Ja.
Weil es nicht läuft im mechanischen Sinne oder im maschinellen Sinne, sondern alle wissen, wie es geht und man ist einfach nur so ein bisschen der Taktgeber. Und eine Sache, das werde ich nie vergessen, es war eine Vorstellung Madame Butterfly. Da hatten wir einmal drei Madame Butterflies in einer Woche, was ziemlich mühsam ist. Das ist ein anstrengendes Stück, auch gerade für die Sängerin. Und ich finde so ein bisschen, jeden Abend stirbt die arme Frau da oben, es nutzt sich so ein bisschen ab. Trotzdem, es war eine tolle Sängerin, die Karine Babajanyan, und die hat, obwohl wir es einstudiert hatten, und sie hat natürlich jeden Abend ein bisschen was anderes gemacht. Und es gab eine Stelle, wo ich mich jeden Abend gefragt habe, wie geht das? Sie hat irgendwas anders gemacht, was ich nicht wusste, und habe dann so mitdirigiert und die Hörner haben genau das gemacht. Die Hörner können sie gar nicht gehört haben, weil sie ganz hinten im Orchestergraben saßen. Trotzdem ging das. Das ist irgendwie bei der Oper manchmal, möchte ich nicht sagen magisch, aber es ist irgendwas,
doch,
was man nicht
ganz...
Das kann
total magisch sein. Ja, also es gibt ja auch so Momente, wo auf der Bühne irgendein Tenor macht, was völlig verrückt ist,
ja,
und niemand weiß, was er da gerade gemacht hat.
Spielen.
Und dann springt das ganze Orchester gemeinsam wie so ein großer Organismus einfach mit hinterher. Und das kann man nicht planen, man kann es nicht steuern. Und dass das funktioniert, wenn sowas passiert, finde ich hochfaszinierend. Das ist total spannend.
Stimmt.
Ja, wir hatten als... weiteres Thema, die Frage, Dirigent sein ist ja doch auch so ein bisschen alleine, Also man ist da alleine vorne, das ist eben, man ist derjenige, der gestaltet, was ja auch toll ist. Man trifft die Entscheidung musikalisch, aber menschlich ist es ja vielleicht auch nicht immer nur einfach. Also wenn ich, stell mir vor, wenn ich jetzt gastieren gehe, sie waren alle unterwegs mit verschiedensten Orchestern, da sitzt man dann alleine im Restaurant oder wie macht man das?
Je nachdem, wie das Orchester so drauf ist, ne?
Okay, ja.
Ja, nee, es ist, das kann man schon, man kann schon auf die Leute zugehen. Ich denke, ich finde es ganz spannend, wenn sie viel unterwegs sind, zu sehen, in jedem Orchester gibt es eine Eigendynamik. Weil hier ist es natürlich vom Vorteil, wenn man lange Zeit miteinander Musik macht, dann weiß ich, die wissen auch wahrscheinlich, das Orchester weiß, okay, jetzt schlägt er die eins so, heute ist er nicht gut drauf oder was weiß ich was. Weil das sind alles ganz normale Prozesse, die sich natürlich in der Zusammenarbeit mit dem Orchester entwickeln. Aber wenn Sie zum Beispiel, ich habe viel in Südafrika gemacht, aber in Mexiko auch, wenn Sie sehen, wie unterschiedlich die Menschen sind, in Mexiko zum Beispiel, in Monterrey, die Hälfte des Orchesters waren Bulgaren, keine Mexikaner. Und dann haben wir nur Bulgarisch miteinander, also ja, ich Kroatisch, die Bulgarisch mit mir und so. Ne? In Kapstadt hatte ich das Gefühl, ich war so viel mit dem Orchester unterwegs und dann siehst du von all diesen Leuten, die aus Ungarn, Deutschland, Finnland, Südamerika, jeder Mensch hat eine ausgeprägte Geschichte, aber das ist dort doch ein bisschen intensiver, weil hier das Orchester ist wirklich abgesichert und eine geschlossene Einheit und so weiter. Ne? Und in Kapstadt wussten sie nicht, was nächste Saison passiert. Und dieser Zusammenhalt, ich werde es nie vergessen, wir hatten AIDA von 10 bis 1 Orchestersitzprobe, von 2 bis 5 erster, zweiter Akt, Orchesterchor alle, und von 7 bis 10 dritter und vierter Akt. Und das ist natürlich in einer organisierten Gesellschaft wie in Deutschland, kannst du das mit einem Orchester natürlich nicht machen. Wir haben das gemacht und da gab es da oben eine Kantine. Also ich glaube, er hat dreimal Gin Tonic nachholen müssen, weil wir alle so fertig waren. Aber nach so einem Tag hast du natürlich zu den Orchestermusikern, auch die ihre Geschichten dann erzählen, wie bin ich in Südafrika angekommen, was habe ich in Ungarn, in Budapest gemacht und so weiter. Das ist schon sehr, sehr spannend. Man muss nur auf die Leute zugehen und nicht die Angst haben, irgendwie was von der Autorität zu verlieren, weil ich denke, heutzutage ist Gott sei Dank die Toscaninis, die mit ganz großer Respekt, aber Toscaninis, die haben keine Chance mehr und das ist gut so. Das ist wirklich nicht die Leute zu terrorisieren und was weiß ich was, sondern wirklich, wirklich auf die Leute zugehen.
Das ist eine interessante Diskrepanz, dass Kunst keine demokratische Veranstaltung ist. Gleichzeitig ist der Dirigent kein Diktator.
Ja.
Darf es nicht sein oder darf es nicht mehr sein. Ne? Was mich immer sehr belastet hat, eigentlich immer, dass man nur 5 Proben hat oder bei Oper ein bisschen mehr und dass man in diesen wenigen Proben alles so bereitlegen muss, dass es dann für eine Aufführung reicht, für eine gute Aufführung, dass es wirklich, dass man alle wesentlichen Dinge mal angesprochen, geprobt hat, dass es im besten Fall von allein läuft und das setzt einen doch sehr unter Stress. Und wenn man ein Orchester nicht gut kennt, bin ich froh, abends allein im Restaurant zu sitzen, wo man erstmal ein bisschen Ruhe, was müsste man vielleicht morgen nochmal ansagen, was muss da noch kommen. Also diese Gedrängtheit der Zeit, das ist nervig. Ich habe auch tatsächlich, muss ich sagen, länger gebraucht, bis ich gemerkt habe, es geht nicht darum, wenn man jetzt Chef ist, im ersten Konzert, in der ersten Oper gleich alles zu machen, sondern die erste Mozart-Oper ist die erste Mozart-Oper. Ja. Die nächste Mozart-Oper kommt dann und dann kann man aufbauen und der nächste Verdi und sowas. Das also jedes Konzert ist auch Work in Progress, das heißt, es ist ein Baustein für die nächsten Konzerte, die kommen. Trotzdem muss es gut sein, aber es muss irgendwie einen Weg aufweisen, wie so ein Baustein, auf dem man dann etwas errichten kann.
Für mich, also so spannend es auch ist, unterwegs zu sein und überall zu musizieren. Ich bin auf jeden Fall in dieser Lebensphase gerade ein Mensch, der einfach sehr gerne da ist, wo wir als Familie unsere Basis haben. Und ich liebe es auch, im Theater wirklich Teil einer Theaterfamilie zu sein, sozusagen, wirklich Teil eines Teams zu sein, mit meinem Orchester sozusagen jeden Tag genießen zu dürfen. Und ich liebe es auch, da meine Familie, meine Frau, meine Kinder auch direkt da zu haben, dass ich wirklich jeden Tag zu denen nach Hause gehen kann. Darauf möchte ich im Moment auf jeden Fall nicht verzichten.
Aber ich habe das Gefühl, dass also meine gerade das Thema, wenn man es jetzt mal Freundschaft nennen möchte im Orchester, ne? Wie gesagt, wir kannten uns schon vorher, das ist dann ein bisschen anders, weil man natürlich in so einem Jugendorchester sich anders kennenlernt, sehr viel Jever getrunken hat schon zusammen.
Lauwarmes Leben.
Ja, da auch. Ja. Diese Kühlschränke waren eine Katastrophe. Aber wir waren ja dann schon, es war aber natürlich, ich kam, da warst du praktisch schon, also du bist ja dann gegangen und wusstest das ja auch schon. Ich weiß nicht, wie es vorher war, aber wir hatten dann ja schon relativ viel irgendwie zu tun oder waren auch immer mal unterwegs oder sowas. Wir hatten relativ wenig, dass wir irgendwie mal uns irgendwo, ich hatte immer das Gefühl in der Bar, wenn ich komme, dann gehen sie. Ich wollte ihn das aber auch nicht nehmen. Ich habe immer gedacht, oh, da ist der Chef. Nicht, dass der jetzt heimgeht, nur weil ich komme.
Also ich, kann sein, ja.
Das ich kann weiß, nur sein, das ist auch okay.
Es ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr.
Ja, ich kann es Ihnen sagen, das war am 24. Mal. Aber es ist zwei, dreimal, gut, wir haben natürlich im Bunker uns ab und zu mal dann getroffen.
Ja, Bunker ist natürlich eine ganz besondere, ne? Ja. Da gibt's, da kann man gute Musik hören.
Aber
man kann
ja auch
nicht so gute Musik hören, aber trotzdem.
Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde, wir hatten ein sehr, oder haben ja immer noch, ist natürlich jetzt ein bisschen anders, aber trotzdem, wir haben ein sehr, finde ich, Verhältnis, wo man sehr offen und so miteinander quatscht. Wir sind per se, was auch absolut okay ist, aber man ist trotzdem sehr, also man quatscht, als wäre man jetzt nicht.
Ja, aber so, das, ne? Das ist, glaube ich, auch, ich finde das nur wichtig, wenn das wirklich zu privat wird, dann wird es gefährlich.
Das ist die Frage, die ich jetzt stellen wollte.
Das ist die Frage
ist
dahinter,
das,
ja.
Deswegen, das ist, das hat mit Herzlichkeit oder mit irgendwo, wenn es jemandem wirklich nicht gut geht oder was weiß ich was, die emotionale Reaktion oder Unterstützung. Das hat nichts mit einer privaten, was weiß ich, wir waren jetzt bis 4 Uhr morgens unterwegs und dann machen wir und so. Ne? Das ist natürlich, dann kommt man in eine Ecke, die wirklich nicht funktioniert. Ich hatte mal als ganz junger Dirigent, bevor ich verheiratet war, hatte ich den einen oder anderen Fehler gemacht, vor allem auf Gastspielen und so, mich in irgendeine Situation mit den weiblichen Mitbewohnern dieses Planeten einzulassen. Und man lernt sehr schnell, dass das überhaupt nicht geht.
Ja, so genau wollten wir es nicht wissen.
Aber ich glaube, wenn man wirklich diese respektvolle Mischung findet, wirklich herzlich und wirklich auch normal mit den Leuten umzugehen, aber dann zu wissen, Leute, wenn wir jetzt arbeiten, dann hat jeder von uns irgendwo eine Aufgabe und die sollte.
Ja, ich hatte auch immer den Eindruck, dass Sie das strikt trennen wollen, privat und professionell, dass das ganz klar war. Das hat miteinander nicht so viel zu tun. Wir haben einen freundschaftlichen Umgang als Kollegen, aber mehr auf gar keinen Fall.
Ja.
Haben Sie da Prinzipien?
Tatsächlich ist das ein großes Thema bei mir. Ich erinnere mich, also als ich angefangen habe als Korrepetitor, war das natürlich ganz anders. Man ist da ganz anders unterwegs. Da bin ich eigentlich jeden Abend essen gegangen mit den Sängern, mit Orchestermitgliedern. Es war wirklich, wir waren befreundet dann richtig, könnte man sagen. Und es fällt mir super schwer jetzt hier in diese Position, weil es gibt so viele tolle Kollegen hier im Theater, die ich wahnsinnig sympathisch finde und wo ich eigentlich sehr gerne richtig befreundet wäre. Aber ich finde in unserer Position, dass das, man darf das fast nicht. Das ist sehr schwierig. Und ich möchte auch ganz klar diese Trennung haben. Dass es immer funktioniert, dass es immer diese Art Professionalität bleibt. Trotzdem natürlich mit einer Wärme. Aber dass man nie diese Grenze überschreitet.
Bei den Sängerinnen und bei Sängern gibt es dann noch eine zusätzliche Problematik. Weil Orchestermusikerinnen und Musiker sind wirklich so, wenn sie das Probejahr bestanden haben, bleiben sie da. Und die Sänger haben alle Verträge, die irgendwann mal entweder weiterhin verlängert oder nicht verlängert werden. Das haben wir, gut, Robin vielleicht woanders, aber wir beide haben das natürlich oft erlebt. Da gibt es irgendwo eine Situation, wo du sagst, aus irgendeinem Grund, muss nicht einmal die Qualität, ja doch, Qualität ist, hat da auch irgendwie eine Rolle gespielt, dann muss man einer Kollegin oder einem Kollegen mitteilen, Leute, wir werden uns nächste Spielzeit trennen müssen, weil das nicht funktioniert. Und wenn du davor irgendwie wirklich Blödsinn gemacht hast, unterwegs warst und so weiter und so fort, das ist dann fast irgendwo ein Level, wo du sagst, wie mache ich das? Und das ist, deswegen ist eine gesunde Distanz, ist vielleicht zu viel gesehen, aber einfach Aufteilung der Qualitäten und der Zuständigkeiten ganz wichtig.
Ich würde gerne eine Frage.
Das ist ernsthaft. Ich dachte, wir machen nur Blödsinn.
Wir machen auch Blödsinn.
Die haben alle gesagt, wir müssen jetzt loslegen. Ne? Nee, was er erzählt hat, die beiden spielen Ich muss dann Königin der Nacht. Das hat er mir gestern noch mal vor dem Konzert gesagt.
Ja, wir und haben so eigentlich gesagt, er muss jodeln, Königin der Nacht singen und dann
nicht
Blödsinn erzählen. Aber ich finde, sie schlagen sich sehr gut. Alles
klar. Ja, gut. Mal schauen, ne?
Hat man, also wir nehmen jetzt mal die Situation, dass man gastieren geht, weil wenn man jetzt natürlich hier das Orchester schon kennt, dann ist das vielleicht nicht so das Ding, aber man geht jetzt irgendwo hin gastieren und ich glaube, jeder wahrscheinlich kennt das, dass man irgendwie so einen Traum hat, wenn man aufgeregt ist vor dem Tag, da, weiß nicht, als Don Pasquale das erste Mal lief, da ist ein Trompetensolo drin, das ist. Ich war ein bisschen aufgeregt wahrscheinlich.
War nicht gestrichen, ne?
Bitte?
War nicht gestrichen, oder? Vor der
Nein, das haben wir gespielt. Haben wir gespielt.
Flügelhorn oder C-Trompete oder was haben Sie gespielt?
Cornett, glaube ich, oder so.
Cornett ist besser, klingt besser.
Auf jeden Fall habe ich dann in der Nacht vorher geträumt, dass ich an meinem Spind stehe und ziehe meinen Frack an, was ja immer, man hat ja Kummerbund und noch eine Fliege und es dauert ewig und ich ziehe mich an und ziehe mich an, ich werde einfach nicht fertig und durch den Lautsprecher fängt das Stück schon an und es läuft und ich war immer, ach, jetzt habe ich noch das vergessen und irgendwann kam das Trompetensolo und ich dachte, ach, du, mal gucken, was jetzt passiert, aber irgendjemand hat es gespielt. Und dann bin ich endlich fertig und mache die Tür auf und gehe dann irgendwie raus und die Kollegen kommen aus dem Kram und mein Kollege ruft, ja, war überhaupt gar kein Problem, der Albrecht hat's gespielt. Der Albrecht ist der Hausmeister meiner Grundschule.
Ja, sag mal.
Woher das kommt, weiß ich nicht. Vielleicht von diesem Witz, wo alle immer den Hausmeister zum Neujahrskonzert schicken und dann haben es aber alle gemacht und dann sitzen da nur noch Hausmeister. Da gibt es doch diesen.
Ja. Aber eigentlich aber nur bei den Posaunen, nicht bei den Trompeten, oder?
Ja, aber ja. Gut, auf jeden Fall, vielleicht war das daher, aber egal. Hat man sowas auch? Also ich stelle mir das dann vor, ich komme da hin und will ein Orchester, habe da jetzt 5 Proben. Und dann können die schon alles am ersten Tag zum Beispiel. Träumt man sowas vielleicht, dass man so, was mache ich
Nein,
denn
das
jetzt?
Wäre ja ein
die spielen
Traum.
Alles
das
perfekt und man sagt,
das
wäre
ja ein Traum. Ja, aber das ist doch auch ein Albtraum. Was macht man dann?
Überhaupt nicht. Probieren.
Dann kann man richtig probieren.
Ja, natürlich.
Ja. Aber wenn die alles schon...
Ja,
was ist dann der Albtraum eines Dirigenten?
Also natürlich genau das, also dass man irgendwo eine wildfremde Oper vom Blatt dirigieren soll. Ja,
das habe ich auch oft.
Das habe ich auch schon mal gehabt.
Ja, das habe ich auch. Ich muss irgendwas spielen, was ich nicht geübt habe.
Auswendig vom Blatt.
Ja.
Und dann hat man keine Fliege.
Man hat nur eine Unterhose an.
Oder sowas. Also so banales ist.
Gibt es da noch Beispiele? Ich finde es interessant. Noch andere Beispiele? Hat da noch jemand
drauf? Ja, natürlich.
Ja.
Und vor allem rauszugehen und nicht wissen, welches Stück drankommt. Mhm. Das ist bei Thomas Bitchen war das tatsächlich so. Er hatte ein fotografisches Gedächtnis wie Lorin Maazel und nur ein paar wenige Leute in der Geschichte. Ne? Er wusste nicht, welche Strauss-Oper vorkommt. Und er wollte den Anfang von Salome dirigieren mit der Klarinette. Und er hat sowas gemacht und nichts passiert. Dann hat er die nächste Bewegung gemacht, dann kam die nächste Bewegung und alle haben gespielt. Pa, pa, pa! Das ist Elektra, ne? Das ist die andere, die danach kommt. Und, aber wirklich nicht wissen, was passiert, aber nur im Traum. Und dann wirst du irgendwann mal wach und sagst, oh, das war strange, das war ein bisschen schräg heute.
Ich habe tatsächlich Albträume, genau diese Situation, dass man ankommt und bei der ersten Probe entweder alles perfekt ist und ich stehe da, habe noch 5 OAs vor mir und weiß gar nicht, was ich probieren soll, oder dass alles so schlecht ist, dass wir nicht genug Zeit haben, um das wirklich dann anständig zu probieren. Meistens
was davon
ist es
war in Bielefeld beim Vordirigieren?
Ich gehe schnell weiter zum Mist. Nee, meistens ist es freudig, irgendwo kurz unter Perfektion und man kann einfach schön probieren dann so an den Feinheiten. Und wo ich auch immer Angst habe, ist, wenn man mit Aufnahmen arbeitet bei Opernproduktionen, wenn man oft, wenn man Bühnenmusiksachen kommt und man eigentlich 12 Hörner dafür bräuchte, macht man das heutzutage oft, dass man einfach die Stelle aufnimmt und dann drückt irgendjemand auf einen Knopf und dann kommt das vom Band. Und das geht so oft schief. Und ich erinnere mich an eine deutliche, das war eine Falstaff-Vorstellung. Wir haben die Gitarre aufgenommen. Da kommt dann Falstaff mit einem Lauter eigentlich und spielt ganz sanft rump, rump. Und irgendjemand hat, glaube ich, die Don Giovanni-CD aus Versehen mitgebracht.
Falsches
und dann, habe ich selber auf den Knopf gedrückt und stand ganz sanfter Gitarrenakkord. Da kam plötzlich bam, 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 ein Menuett aus Don Giovanni, was uns alle ein bisschen
erschreckt. Also das war jetzt ein Traum oder das war echt?
Das war leider echt.
Dann sind wir ja schon bei den nächsten.
Ja, aber die Streicher haben da ein paar Tage Pause, da kannst du sie wieder reinbringen.
Okay, also da kommen wir gleich nochmal dazu. Ihr könnt euch ja dann schon mal Gedanken machen, ob ihr auch noch so, solche Sachen habt. Aber Radames war es bei uns, ne? Radames, das kam nämlich auch nicht, das weiß ich noch, als ich hier ganz neu war.
Oder Fiddledon zu tief.
Es kam einfach nicht und Tommy hat auf den Knopf gedrückt, sagt er, und es hat einfach nichts gemacht und so. Also von daher, das ist...
Solche Dinge verdrängt man dann
auch ganz schnell. Wir hatten Stichnoten, wir haben dann irgendwann gespielt, aber na gut, das passiert. Aber das wären wir eigentlich später zugekommen.
Wir wollten gerne wissen, die Bielefelder Philharmoniker, wir feiern ja Jubiläum und das ist der Tag des Jubiläums heute und wir wollten gerne ein bisschen hören, Sie sind ja so Teil des Orchesters, aber irgendwie halt auch nicht, auch so ein bisschen außerhalb. Man hat als Dirigent, stelle ich mir vor, da eher nochmal einen Blick von außen drauf. Was ist das Besondere an den Bielefelder Philharmonikern und inwiefern hat sich das in den letzten Jahrzehnten verändert? Das ist vielleicht jetzt eher die Frage an die beiden Herren hier direkt neben mir, aber...
Also ich sah neulich das Foto zum 100-Jährigen, das war in der Zeitung unlängst. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, wie viele Leute da nicht mehr im Orchester sind. Das fiel mir da so richtig, wenn man es als ganzes Foto sieht, auf. Und auch als ich hier zur Verabschiedung von Michael Heichs dirigiert habe, habe ich festgestellt, in den Streichern haben sich so viele Menschen verwandelt. Trotzdem kann man sagen, dass also der Spirit des Orchesters ist, glaube ich, wenn man das so sagen kann, ist nach wie vor so ein sehr besonderer geblieben, mit sehr viel Humor, mit sehr viel Wärme, mit sehr viel Menschlichkeit. Das hat sich irgendwie fortgesetzt vielleicht. War früher nicht so stark, als ich kam, das war ja im letzten Jahrtausend, ist ja echt schon lange her, 98. Es war auch eine schwierige Zeit zu beginnen, weil auch eine schwierige Zeit davor lag und so. Aber ich glaube, das hat sich so ein bisschen erhalten, dass man ein sehr gutes, ja, auf einer sehr guten Augenhöhe arbeiten und musizieren kann.
Und ist das ein Unterschied zu anderen Orchestern? Was würdest du sagen?
Ich finde schon, ja. Also ich habe dann bei den Bergischen tatsächlich, das war die Stelle, die ich danach hatte, lange Zeit gebraucht, bis ich so einen gewissen informellen Ton auch im Büro habe durchsetzen können, dass nicht alles nach Paragraphen geht. Es muss alles nach Paragraphen gehen, aber man kann es anders einkleiden, man kann anders darüber sprechen, auch im Orchester, wie man miteinander umgeht, dass das irgendwie eine andere Gemeinschaftskultur hat. Das ist schon sehr unterschiedlich. Ja.
Ich hatte Glück, hierzulande ziemlich viele Orchester erleben zu dürfen, auch von außen, von innen und so weiter. Und ich glaube, das, was ich am Abend, bevor ich hier abgehauen bin, gesagt habe, weil das Orchester hat sich versammelt und ich stehe einfach dazu und ich bleibe dabei, auch jetzt, was ich jetzt von außen sehe. Ich habe in Deutschland, und da ist auch die Staatskapelle dabei, auch Mannheim, was ein sehr schwieriges Orchester ist, und große A-Orchester, kleine B-Orchester, keine Ahnung was. Ich habe in Deutschland kein glücklicheres Orchester gesehen. Und das ist, wir sagen uns sehr gerne zu, ja, das als Chef kannst du das beeinflussen. Die machen das von alleine. Also es ist, ich würde es mir gerne irgendwie draufschreiben, ja, ich habe das gefordert, überhaupt nicht. Das Orchester macht das. Und das ist, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Und es gibt hier natürlich, ja, Gernot, Gernot, Monsieur, ja. Aber da, wo auch, ja, auch Orchesterwarte, die auch Kunst machen, stimmt, ja, oder spielen. Aber auch das Orchester, es gibt immer wieder Stinkstiefel. Es gibt auch Leute, es gibt in jedem Orchester. Du kannst nicht 70 Leute unter einem Hut bekommen, wo es keine schwierigen Charaktere gibt oder Leute, die wirklich dagegen arbeiten. Es gab da einen Kollegen, der hat sich krank gemeldet, glaube ich, 6 Wochen vor der Rente und ist abgehauen, hat sich kein einziges Mal nochmal gezeigt und so weiter. Ne? Ich meine, solche Leute wird es immer geben. Das kannst du dir nicht ganz aussuchen, aber Stimmung in diesem Orchester ist so, so habe ich sie in Deutschland seit 85 nicht erlebt, muss ich dazu sagen, einfach. Ne?
Applaus
Jetzt gibt's Kuchen für Umme. Und,
ja. Ne? Also für Sie gibt es den Kuchen heute umsonst.
Oh.
Ja,
sie ist da. Nein, ich habe ein T-Shirt und das war vom Orchesterbüro. Ich glaube, Insa ist jetzt immer noch da oder die ist da. Und Merte, die haben mir zum Abschied ein T-Shirt geschenkt als Monster Cookie, weil unser Spruch war immer, a cookie a day keeps the blues away. Und das war wirklich richtig. Ne? Und kann man auch als Kuchen umwandeln, überhaupt kein Thema. Gutscheinmäßig. Ne?
Haben Sie denn auch das Gefühl, es ist irgendwas anders? Sie müssen jetzt nicht sagen, dass alles ganz
toll
ist.
Er darf das jetzt nicht anders sagen.
Wenn nicht, es ist ein ganz normales Orchester, ist auch okay.
Also für mich ist das Besondere wirklich die Offenheit und die Bereitschaft, musikalische Risiken einzugehen. Das genieße ich bei jeder Probe, bei jeder Vorstellung, bei dem Konzert, dass wir eigentlich nie auf Nummer sicher gehen, nur damit alles auf jeden Fall zusammen ist. Wir wagen es oft bis zur Grenze und ab und zu sind Sachen vielleicht nicht perfekt zusammen, aber wir haben dann die Emotion irgendwie gefangen und vermitteln können. Und das macht mich so eine große Freude, die Arbeit mit unserem Orchester hier. Und neben dem Musikalischen, ich habe, glaube ich, noch nie ein so engagiertes Orchester erlebt. Einfach quasi außerhalb des Dienstes. Zum Beispiel den heutigen Tag ist so ein super Beispiel dafür. Ja, für mich immer noch ja, unglaublich, was Sie heute alles geleistet haben.
Vielleicht eine Anekdote, dieses Ganze, obwohl wir wollen nicht ins Anekdotische allzu sehr
verfallen. Doch, wir wollen ins Anekdotische,
ja, das Ganze ein bisschen genau. Illustrieren
kann. Ich wollte gerade sagen, wir kommen jetzt nämlich genau zu dem Zeitpunkt,
ach, sehr gut, dann
wo wir jetzt ja ans Ende denken müssen.
Okay.
Da dachte ich, gibt es noch so Anekdoten oder noch so ein bisschen Skurriles vielleicht?
Im
oder
Zusammenhang sowas? Dazu, wir hatten ja 2 Jahre lang die Situation, dass wir in der Oetker-Halle gespielt haben, Oper, und die Symphoniekonzerte im Alten Haus geprobt. Also es war manchmal nicht ganz klar, wo jetzt die nächste Probe stattfindet. Jedenfalls kam ich einmal zu spät. Das kann ja vorkommen in 12 Jahren. Und dann hat der Orchesterwart, der da tätig war, er ist nicht anwesend, hat gedacht, ich stelle mich jetzt vors Orchester und dirigiere mal. Und das finde ich halt für den Spirit des Orchesters, die haben alle gespielt. Und ich kam rein und dachte, Albtraum, ja, wer spielt da? Und da habe ich gesagt, das ist ja prima und habe mir das ganze Stück dann angehört, den ganzen Satz. Und damit hat er nicht gerechnet. Er hat Blut und Wasser geschwitzt. Nein, er ist nicht anwesend. Und das Orchester hat aber sich natürlich krumm lachend diesen Satz zu Ende gebracht. War großartig. Das würde nicht jedes Orchester machen. Also schon, ein Orchester war dirigiert, was ist das denn sowas? Die hatten so einen Spaß, haben gesehen, dass ich hinten stehe, was er wiederum nicht wusste. Es war großartig.
Aber das stimmt schon, das Gefühl habe ich auch, man kann schon viel Dünnekes auch machen. Mhm. Also was in, auch wenn ich manchmal in andere Orchester komme, da spielst du irgendwie 3 Töne und dann drehen die sich schon um und sagen, hey, das machen wir jetzt hier nicht so und so, wo du merkst, okay, das ist irgendwie wahnsinnig steif. Das habe ich so auch hier nie erlebt. Es war von Anfang an eigentlich eher sehr... Man ist sehr wohlwollend aufgenommen worden. Es ist jetzt schon 19 Jahre her, dass ich hier meine erste Vorstellung Figaro gespielt habe. Kannst du dich noch daran erinnern? Hatten wir in einem Podcast auch, wo ich dann falsch... Nein. Im ersten Dienst egal. Gleich erstmal negativ aufgefallen bin.
Soll ich jetzt sagen?
Aber die Kollegen waren sehr, sehr...
Ja, ich würde gerne die Gegensicht hören, weil seine Sicht kenne ich, die Gegensicht,
so, weißt du
die Geschichte aus der anderen Perspektive.
Ich glaube, Finale, erster Akt, hast du einen Tag zu früh eingesetzt oder sowas.
Nee, also,
es war oder 2 Takte, es war dieser Marsch. Und also 2 Töne gespielt und schon zurück. Und also es war kein Drama. Und dann habe ich geguckt und dann ging alles gut. Und in der Pause sind wir uns im Treppengang begegnet. Und er hat gesagt, sorry, ich habe das so oft schon gespielt, dass ich da jetzt rein... Und ich sage, naja, und das im Probejahr. Wohl wissen, dass er oder hoffen, dass er den Joke begreift. Ich weiß nicht. Also, kann man auch nicht mit jedem
machen. Ja, also ich hatte gehofft, dass es ein Joke war, aber das hat mich schon ein bisschen aus dem Latschen gehauen. Also ich war generell mit dem Probejahr, das hat mich sehr belastet. Von daher hat das gleich am ersten Tag erstmal so eine Klatsche. Es sind Stichnoten drin. Ich habe es im ersten Podcast, glaube ich, schon erzählt. Ja, es sind eben Stichnoten drin und es kommt aber 2-mal.
Ja.
Und natürlich kennt jeder das. Also wahrscheinlich könnten Sie das jetzt alle singen. Und ich zähle und hatte eigentlich halt noch übrig und dann kommen die Stichnoten und ich habe einfach...
Nur ein verpasster Einsatz kann ich über ein Probejahr entscheiden.
Das ist ja, natürlich, ja gut. Aber gibt es sonst noch irgendwelche, es muss nicht hier gewesen sein, oder es kann gerne hier auch gewesen sein, irgendwas Skurriles, was hier passiert ist oder was Lustiges?
Mir fällt jetzt nichts Skurriles ein.
Nein?
Nee, ich versuche jetzt wirklich ganz fieberhaft darüber nachzudenken. ja, das ist... Gut, jetzt sehe ich Margarete hier vor mir. Wir haben eine Uraufführung von einem Kollegen und es gab ein paar Bläser, die mussten Viertelton tiefer spielen. Und ich sagte, mach das so wie immer, bitte. Nee, Blödsinn. Aber und seitdem hat sie den Spitznamen weg, Viertelton Maggie oder so. Ne? Aber ich versuche jetzt mal, es ist so viel passiert und das ist auch so viel Schräges oder Schönes auch passiert. Mir fällt jetzt nichts besonders ein.
Ich habe auch so ein paar Fotos. Einmal ist, Sie stehen, glaube ich, am Pult und neben Ihnen, also im Graben, und neben Ihnen hat einer seinen Gipsfuß mit so einer gestrickten Socke so auf dem Grabenrand liegen. Das ist super witzig. Und der Cellist, der jetzt Rette ist, macht mit seinem Stock so. Gerade da habe ich ein Foto noch zu Hause, echt? Wo er ihm so antippt und sagt, hör mal, das geht hier aber nicht mit dem Fuß. Aber dich hat mal jemand angetippt aus dem Publikum, ne?
Kann sein, ja.
Und hat gesagt, entschuldigen Sie, während...
Ja. Ja, stimmt.
Die Übertitelungsanlage ist ausgefallen.
Ja, nein.
Ja.
Ja.
Er hat natürlich sofort abgebrochen und hat sich um das technische Problem gekümmert.
Natürlich. Ja. Das weiß ich gar nicht mehr, aber es ist richtig...
Okay. Haben Sie noch was wie Bühnenmusik oder sowas?
Also nichts mit Orchester zu tun, aber in Dortmund einmal, oft bei der Daniere macht man so kleine Scherzen. Und es war nicht mein Projekt, ich war nicht mal beteiligt, aber ich und meine Frau und eine andere Sängerin, wir haben gedacht, wir würden uns als Piraten verkleiden und dann irgendwie auf die Bühne uns schleichen, nur für ein paar Sekunden und dann wieder verschwinden. Und das haben wir gemacht, aber wir haben nicht gecheckt, dass wir auf dem Piratenschiff fahren und dass es dann weggefahren ist. Und ach so. Dann waren wir plötzlich mitten in der Bühne, mussten irgendwie eine Viertelstunde auf der Bühne rumagieren, bis wir wieder rausgefahren.
Aber das ist ganz schön eigentlich. Ja. Ja, im Prinzip sind wir jetzt am Ende unserer Zeit angekommen. Ich fand das wirklich schön, dass Sie drei sich zu uns gewagt haben und auch einen weiten Weg. Also ich habe ja gesehen, eben im Koffer gerade angekommen, es war ja ganz eine Punktlandung, ne, mit dem Zug.
Ja,
Punkt. Respekt für diese Wagnis, so weit anzureisen. Und,
ja, vielen Dank, dass Sie auch alle wieder dabei waren.
Ja, dass Sie so auch unseren Podcast immer hören. Ich weiß nicht, wer hat unseren Podcast schon mal gehört?
Ui.
Oh, das sind einige. Fans. Das ist sehr toll. Also die Zahlen sind auch wirklich mehr, als wir uns damals erwartet haben. Ging ja wirklich darum, einfach um ihn, ja, die vielleicht schon da sind oder uns halt eben kennen, die einzelnen Musikerinnen und Musiker nochmal eben näher zu bringen. Ne? Das war ja eigentlich der Plan. Aber es ist, die Zahlen sprechen, also die sind sehr gut. Ich glaube, wir sind sogar ein bisschen weiter hinausgegangen, als wir es überhaupt gedacht hätten.
Macht großen Spaß und wir freuen uns über die gute Resonanz.
Genau.
Also
es
ist toll, wirklich toll. Vielen Dank.
Und generell aber stellen Sie mehr Fragen, damit wir mehr Fragen beantworten können. Das wäre super. Das machen wir ein anderes Mal. Aber für heute, wollen Sie jetzt noch eine Frage stellen? Für heute würden wir uns erstmal bedanken, wünschen Ihnen noch einen schönen Tag hier in der
viel
Halle.
Viel Vergnügen. Vielen Dank. Dass Sie alle da waren.
Dankeschön.
Dankeschön. Du auch?